Hahntrinker. Der Podcast rund um unser Trinkwasser.
Herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts Hahntrinker, dem Podcast rund um unser Lebenselixier Trinkwasser. Mein Name ist Juliane Sönnigsen und heute geht es um die größte Quelle für unser Trinkwasser in Deutschland, das Grundwasser. Wir sprechen mit Dr. Sven Berghoff, Experte für Grundwasserökologie, über die Bedeutung von Grundwasser als unverzichtbare Ressource für unser Leben und seine Rolle als Teil unseres Wasserkreislaufs. Dabei werfen wir auch einen Blick darauf, wie es dem Grundwasser in Deutschland heute geht und lernen die Gefahren und Belastungen kennen, die diesen unsichtbaren Schatz bedrohen. Hallo, Herr Dr. Berghoff.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Dr. Berghoff, als Wissenschaftler an der Uni Koblenz-Landau forschen Sie zu angewandter Grund- und Trinkwasserökologie. Was genau ist Grundwasser eigentlich und wie entsteht es?
Also das Grundwasser ist Wasser unter unseren Füßen, also unterhalb der Erdoberfläche, das die Hohlräume der Erdrinde und das ist wichtig, zusammenhängend ausfüllt. Das bedeutet, das Wasser im Boden gehört nicht zum Grundwasser. Der Boden gehört zur sogenannten ungesättigten Zone, oberhalb der Grundwasseroberfläche, die eben nicht vollständig und nicht dauerhaft mit Wasser gefüllt ist. Die Gesteinskörper, die dann die Hohlräume für das Grundwasser enthalten, das sind die sogenannten Grundwasserleiter. Und etwas weniger als ein Viertel des Süßwassers auf der Erde ist Grundwasser. Und es befindet sich halt in einem ständigen Kreislauf zwischen der Atmosphäre, den Kontinenten und den Meeren. Es kann dann nur wenige Tage oder auch viele tausend Jahre im Untergrund verweilen. Und gebildet wird das Grundwasser vor allem durch versickerndes Niederschlagswasser. Aber wichtig ist, es versickert natürlich nicht das ganze Niederschlagswasser. Die Grundwasserneubildung im Jahr ergibt sich aus der Niederschlagsmenge minus dem oberirdischen Abfluss. Das meiste Regenwasser verdunstet, bevor es im Grundwasser ankommt. Und im Mittel ist ungefähr ein Sechstel des Regens die Menge, die der Grundwasserneubildung zugutekommt. Und die Vegetation verdunstet große Mengen, sodass die Grundwasserneubildung im Winterhalbjahr eben besonders hoch ist und die Grundwasserstände dann im Frühling am höchsten.
Grundwasser ist also ein Teil des Wasserkreislaufs. Wofür wird Grundwasser in Deutschland hauptsächlich verwendet? Und wo befinden sich die größten Vorkommen?
Also das Grundwasser wird zum größten Teil zur Trinkwasserversorgung genutzt. Ungefähr 2/3 der Bevölkerung in Deutschland wird ausschließlich mit Grundwasser versorgt. Das sind im Jahr ungefähr 3,6 Milliarden Kubikmeter. Und Grundwasser wird natürlich auch in der Industrie gebraucht, im Bergbau und auch für die Landwirtschaft. Die Grundwasservorkommen selbst sind dann abhängig vom geologischen Untergrund und von den hydrogeologischen Gegebenheiten. Also die größten zusammenhängenden Grundwasservorkommen finden wir im norddeutschen Tiefland mit den ganz mächtigen Schichten aus Sanden und Kiesen, die aus dem Tertiär oder Quartär stammen, auch im Oberrheingraben oder im Alpenvorland. Und in den Mittelgebirgen gibt es so die Sandsteingebiete wie Pfälzerwald oder den Schwarzwald, die sehr große Mengen an Grundwasser speichern können. Und weniger so das rheinische Schiefergebirge oder Harz- oder Erzgebirge, weil dieses Gestein weniger Wasser speichern kann.
Um auf die enorme Bedeutung von Grundwasser aufmerksam zu machen, stand der diesjährige von den Vereinten Nationen initiierte Weltwassertag am 22. März unter dem Motto »Unser Grundwasser, der unsichtbare Schatz«. Trotzdem wissen wir nur sehr wenig darüber. Welche Geheimnisse schlummern in den Tiefen unter uns?
Ja, also Grundwasser ist tatsächlich ein unbezahlbarer Schatz, da ohne Wasser kein Leben auf der Erde möglich wäre. Und was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass Grundwasser auch einer der größten kontinentalen Lebensräume auf der Erde ist. Dieser Lebensraum ist ganz reich besiedelt mit vielen Mikroorganismen und einer Vielzahl von Tieren. Das sind in Deutschland vor allem Krebse und Würmer. Die Tiere haben eine ganz hohe Ökosystemdienstleistung. Die ist wirklich unbezahlbar, weil sie für die Reinigung des Wassers unverzichtbar sind. Und sie haben aufgrund der Vorkommnisse im Lebensraum halt ganz spezielle Anpassungen. Zum Beispiel haben sie aufgrund des fehlenden Lichts keine Augen mehr, da Augen Energie kosten. Und sie brauchen auch keine Pigmente, weil ja keine UV-Strahlung vorhanden ist. Deswegen sind sie so durchsichtig oder milchlich weiß. Wir finden hier viele auch urtümliche Krebse, wie zum Beispiel die Brunnenkrebse, die seit 300 Millionen Jahren existieren und bei uns nur noch im Grundwasser vorkommen. Und da die Tiere so viele Anpassungen aufweisen, haben sie für uns als Bioindikatoren eine hohe Bedeutung. Wir können also zum Beispiel sagen, ob die Tiere, die wir an einem Grundwasserstandort finden, ob die zeigen, dass wir jetzt gut geschütztes Grundwasser haben oder ob wir Kurzschlüsse mit der Oberfläche haben. Und wenn wir Kurzschlüsse haben, dann heißt das letztendlich, die Risikoabschätzung ist größer, weil natürlich Verkeimungen oder Schadstoffe mit ins Grundwasser gelangen können.
In den trockensten Teilen der Welt ist Grundwasser oft das einzige Wasser, das die Menschen noch zur Verfügung haben. Und auch diese Bestände verringern sich, insbesondere wenn nicht nachhaltig damit umgegangen wird. Besteht auch in Deutschland die Gefahr, dass das Grundwasser zur Neige geht?
Wir haben in Deutschland tatsächlich, zumindest regional, eine Übernutzung des Grundwassers. Aufgrund dieser Übernutzung und aufgrund der Klimaerwärmung, die das Ganze verstärkt, finden dramatische Veränderungen im Landschaftswasserhaushalt statt. Wir haben zum Beispiel einen Rückgang der Grundwasserneubildungsrate von 20% in den letzten 30 Jahren. Und das Ergebnis ist, dass die Grundwasserstände sinken. Und mit den Grundwasserabsenkungen eng verknüpft sind Schadstoffeinträge. Das heißt, das Quantitätsproblem, was wir durch die Übernutzung schaffen, verursacht auch ein Qualitätsproblem. Das heißt, das Grundwasser, was früher in die Oberfläche gedrückt hat und die Fließgewässer gespeist hat, das ist nicht mehr da, sondern das Oberflächenwasser infiltriert rasch und relativ ungefiltert ins Grundwasser. Und dann steigt auch das Risiko von Stoffeinträgen wie Nitrat oder organische Verbindungen oder Medikamentenreste und hormonähnliche Substanzen. Aber dass das Grundwasser in Deutschland ganz zur Neige geht, sodass wir gar kein Grundwasser mehr haben, das ist dann eher unwahrscheinlich.
Gibt es weitere Faktoren, die das Ökosystem Grundwasser gefährden?
Das ist vor allem die Erwärmung. Also die Organismen im Grundwasser sind ja an konstante, relativ kühle Temperaturen im Grundwasser angepasst. Und die Grundwassertemperatur entspricht in etwa der Jahresmitteltemperatur der Luft, also so 11, 12 Grad. Und durch die Erwärmung des Grundwassers aufgrund des Klimawandels oder der Urbanität, der Nutzung des Grundwassers für die Geothermie oder als Kühlwasser sind die Lebensgemeinschaften stark gefährdet und dadurch natürlich auch wieder die Grundwasserqualität. Auch ist das Grundwasserökosystem durch Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleinträge in der Landwirtschaft gefährdet. Und was vielleicht auch nicht so bekannt ist, es gibt viele Landökosysteme, zum Beispiel Moore oder Auen oder Feuchtwiesen, die grundwasserabhängig sind und die bei sinkenden Grundwasserständen tatsächlich dann auch zerstört werden. Zum Beispiel beim Hessischen Ried, wo viel Trinkwasser entnommen wurde für den Frankfurter Raum und dadurch die Grundwasserstände gesunken sind.
Was wird dagegen unternommen?
Also es gibt natürlich rechtliche Grundlagen, wie die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die auch von Deutschland umgesetzt werden muss. Also fürs Grundwasser wurde als Ziel zum Beispiel ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand definiert. Dort ist auch ein Verschlechterungsverbot formuliert. Das greift aber nur bedingt. Also Deutschland ist zum Beispiel wegen der hohen Nitratvorkommen von der EU verklagt worden und die geplanten Reduzierungsmaßnahmen waren der EU auch noch unzureichend. Also ich glaube, wichtig ist erstmal in einem ersten Schritt festzustellen, wie viel Grundwasser haben wir denn eigentlich für eine nachhaltige Nutzung zur Verfügung und wie viel wird jährlich wieder erneuert. Und da muss man eben schauen, in welchen Regionen muss man Wasser einsparen, wie kann man das machen. In der Landwirtschaft könnte man zum Beispiel ohne großen Aufwand von einer Beregnung am Tage, wenn die Sonne scheint, verzichten und das Ganze auf die Nacht verschieben. Oder man muss halt Feldfrüchte anbauen, die weniger Wasser verbrauchen. Im privaten Bereich gibt es Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel durch Zisternen im Garten den Verbrauch an Trinkwasser reduzieren. Dann wird meinetwegen die Toilette mit Brauchwasser gespült. Man kann auch den Fleischkonsum verringern. Für ein Kilogramm Rindfleisch braucht man zum Beispiel über 15.000 Liter Wasser. Und natürlich sind das Maßnahmen auch privat, wo jeder seinen Wasserkonsum reduzieren kann.
Vielen Dank an Sie, Herr Dr. Berghoff, für die interessanten Erkenntnisse rund um unser Grundwasser.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Was Sie persönlich tun können, um die Flüsse und Seen und damit das Grundwasser in Deutschland zu schützen, erfahren Sie in der nächsten Hahntrinker-Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
Hahntrinker, der Podcast rund um unser Trinkwasser.